Rotterdam, 12. August 1849, liebe Mutter, ich hatte gehofft, dir von Liverpool aus zunächst schreiben zu können, aber meine Reise dahin zieht sich so sehr in die Länge, dass ich glaube, dir schon früher einmal wieder Nachricht von mir geben zu müssen. Am 25. Juli morgens 4 Uhr reiste ich mit dem Dampfboot Paris von Hamburg ab, und zwar nach Havre, weil ich dort in der Normandie erst noch verschiedene Leute besuchen musste, mit denen ich von Liverpool aus später in Verbindung stehen werde. Ich machte diese Reise umso lieber, da ich inzwischen in Hamburg einen zweiten Brief von meinem Kölner Advokaten erhielt, nach welchem es die größte Torheit gewesen wäre, wenn ich mich persönlich in Köln gestellt hätte. Das Richterkollegium hat sich nämlich geändert und bestand jetzt aus so entschiedenen Eseln, dass meine Opposition nichts gefruchtet haben würde und möglicherweise eine Verhaftung vorgefallen wäre, in allen meinen anderen Unternehmungen ein Ende gemacht hätte. Es wurde daher beschlossen, die Oppositionsinstanz fahren zu lassen und die Sache gleich an den Kassationshof in Berlin zu senden, was zwar mit einigen Kosten verbunden ist, aber umso mehr von Erfolg sein kann, da inzwischen der Druck meines Buches vorliegt und den besten Beweis gegen meine Anklage liefert. Durch dieses Manöver wurde dann auch eine steckbriefliche Verfolgung unmöglich, und da die Zeiten sich mittlerweile ändern, so ist eine günstige Beendigung der langweiligen Geschichte so gut wie gewiss, denn jedenfalls ist der Berliner Kassationshof nicht so borniert wie das Kölner Tribunal. Ich reiste daher sehr vergnügt nach Le Havre und freute mich namentlich darüber, dass es auf der See keine Polizeidiener gibt. Schon wollte ich dem Schicksal dafür danken, als ich sah, dass ich mich geirrt hatte, denn sie, als wir bei Helgoland vorbeischwanken, da wechseln plötzlich die dänischen Kriegsschiffe, welche der Blockade wegen den Ausfluss der Elbe bewachen, ihre Signalschüsse, und eine dänische Kriegsfregatte segelt mit fliegenden Wimpeln heran und versperrt uns den Weg. Wir ziehen aber sofort unsere republikanische Trikolore auf, der Paris ist nämlich ein französischer Dampfer, und die Dänen bekommen Respekt, und ein Seekapitän rudert mit 12 Matrosen in einem Kahn an unser Schiff, steigt an Bord und bewillkommnet uns höflichst. Unser Kapitän schenkt ihm einige deutsche Zeitungen, denn die armen Dänen erfahren sonst nichts auf der See. Er nimmt einige Briefe für sie mit, und ungehindert setzen wir dann unsere Reise fort. Gegen Abend sind wir auf der Höhe der Nordsee, da wird der Himmel kohlenschwarz. Die Wellen kräuseln sich, und bald umheult uns ein ganz abscheulicher Sturm. Die ganze Schiffsgesellschaft, die aus dem von Hamburg zurückberufenen Gesandten der Französischen Republik, aus einem dänischen Maler, aus einem Hamburger Kaufmann mit 2 Töchtern, aus einer einsamen Engländerin und aus mir bestand, liegt bald entsetzlich seekrank im Bette. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den ganzen Donnerstag und wieder die Nacht auf Freitag, also volle 36 Stunden dauerte der Sturm, und erst am Freitagmorgen in der Frühe legt sich der Wind. Das Meer wird ruhig, und wir kriechen aus der Kajüte und legen uns nebeneinander platt auf das offene Verdeck. Wir hatten die Meerenge von Calais erreicht, und gegen 10 Uhr sahen wir bei dem herrlichsten Sonnenscheine rechts die Kreidefelsen der englischen Küste und links die Hügel von Frankreich. Es ist dies gerade der Punkt, wo man bei heiterem Wetter die beiden mächtigen Länder zugleich sehen kann. Es war ein unbeschreiblich schöner Anblick. Die See war grasgrün und der Schaum der Wellen blitzte in der Sonne wie Millionen Diamanten. Unsere Magen waren noch zu sehr mitgenommen, als dass wir uns anderen Genüssen als diesen hätten hingeben können, sonst wäre kein schönerer Tag für uns gewesen. Hat man die Meerenge von Calais durchschifft, so steuert man der Strömung wegen ganz westwärts. Die Säule von Boulogne, welche den Ort bezeichnet, wo Napoleon einst die Invasion Englands meditierte, ist der letzte Punkt, den man sieht. Nach einer Stunde waren wir wieder auf offener See und sahen nur Himmel und Wasser. Erst gegen Abend drehte sich der Lauf des Schiffes, und als die Sonne unterging, sahen wir die Küste der Normandie, welche meilenweit steil ins Meer hinabgeht. Bald hatten wir die äußerste Spitze dieser weit ins Meer hinausreichenden Landspitze umfahren, und gegen Mitternacht lagen wir beim schönsten Sternenglanz und bei dem Flackern von zwei Leuchttürmen auf der Reede von Havre, um am Samstagmorgen wohlbehalten im Hafen einzutreffen. Unsere Reise hatte gerade 72 Stunden gedauert. Ich sah nun Havre, einen sehr interessanten Ort, der schon einen höchst südlichen Anstrich hat, und fuhr am Sonntagmorgen in Begleitung des dänischen Malers nach Rouen mit der Eisenbahn. Rouen ist ein ganz altertümliches Nest in der reizendsten Landschaft, mitten zwischen den Krümmungen der Seine. Ich hatte hier nur mit Beschauen zu tun und ging dann am Abend nach Elbeuf, dem Hauptmanufakturort in der Normandie, wo ich bis zum Dienstagabend mit meinen Geschäften fertig war und noch in der Nacht nach Paris fahren konnte. Ich hatte nicht daran gedacht, dass ich seit dem 13. Juni die Tuilerien so bald wiedersehen würde. Vom Mittwochmorgen, dem 1. August, bis zum Sonntagabend blieb ich nun in Paris und hatte dort manches zu tun, diesmal übrigens mehr in Handelsgeschäften als in anderen Angelegenheiten. Von meinen Freunden saßen noch manche in der Conciergerie, andere waren freigelassen. Vorzüglich freute es mich, Marx auf freien Füßen inmitten seiner Familie anzutreffen. Das französische Gouvernement hat ihn bis jetzt geduldet, aber nur nach vielen Protestaktionen. Heine hatte gewünscht, mich kennenzulernen, und Marx führte mich zu ihm. Wir trafen den armen Mann aber in einem so leidenden Augenblick, dass er uns nicht sehen konnte. Es scheint daher, als wenn ich den Schriftsteller, der mich gerade vor allem anderen interessiert, nie kennenlernen soll. Schwerlich treffe ich ihn später noch am Leben, denn er geht seinem Ende entgegen. Am Montag, Dienstag und Mittwoch der letzten Woche machte ich nun meine Geschäfte in Amiens, Tourcoing und so weiter, und es handelte sich nun darum, wie ich meine Reise durch Belgien nach Holland fortsetzen könnte, denn in Holland habe ich ebenfalls noch zu tun, ehe ich nach Liverpool gehe. Schon wollte ich den Versuch wagen, die belgische Grenze zu passieren, aber der Mairie von Tourcoing, mit dem ich Geschäfte machte und dem ich meine Ausweisung aus Belgien mitteilte, riet mir so sehr davon ab, dass ich wieder den Seeweg vorzog und nach Dünkirchen fuhr, wo Dampfboote nach Rotterdam in Landung liehen. In Dünkirchen angekommen, hörte ich zu meinem Schrecken, dass das nächste Dampfboot erst am Samstagmorgen gegen 2 Uhr gehe. Was sollte ich tun? Dünkirchen ist eine langweilige, halb französische, halb flämische Stadt. Ich fuhr also über Saint-Omer nach Calais, um dort den Rest meiner Zeit totzuschlagen. Ich hatte nicht erwartet, dass ich dort als Schluss meiner Tour durch Frankreich eines der prächtigsten Abenteuer erleben würde, welches einem Menschen wie mir begegnen kann. Wie immer logierte ich nämlich auch in Calais in dem besten Hotel und treffe dort einen alten englischen Marinekapitän, der eben von einer offiziellen Reise nach Schleswig-Holstein zurückkehrte, wo er für sein Gouvernement Nota über die Schlacht bei Eckernförde sammeln sollte. Ich assoziierte mich natürlich sogleich mit ihm und erfuhr viel Interessantes. Schwatzend spazieren wir über den Quai die See entlang. Da begegnet uns ein sehr junger, schlanker und hübscher Mann mit einem bildschönen Weibe am Arme. Mein alter Kapitän stutzt, er hört auf zu sprechen, und wie die beiden an uns vorüber sind, kann er starr vor Erstaunen nur noch die Worte hervorbringen: Lola Montes. Es war in der Tat die schöne Spanierin, und der junge Mann, der sie führte, war ihr 22-jähriger Gatte, der hübsche George Trafford Heald, Offizier im 2. Regiment der Life Guards, der beiläufig bemerkt eine jährliche Rente von 7.000 Pfund Sterling, etwa 45.000 Taler besitzt und trotz aller Einrede seiner vornehmen Verwandten aus zärtlicher Liebe im vorigen Monat das abenteuerliche Weib heiratete und infolge eines darüber entstandenen Prozesses jetzt eben mit ihr auf dem Kontinent angekommen war. Doch was soll ich dir weiter über das Rencontre mit diesem sonderbaren Paare erzählen? Du würdest mich nur ausschelten, dass ich mich mit so komischen Leuten abgebe. Nur so viel daher, dass Lola mir in Gegenwart ihres Gemahls einen großen Teil ihrer Aventüren mit dem eigenen schönen Munde erzählte und dass ich wie nach einem Märchen von Tausend und einer Nacht dann in den Eisenbahnwagen stieg und zurück über Saint-Omer nach Dünkirchen fuhr, wo ich am Samstagmorgen um 4 Uhr mit der Prinzess von Oranien, einem breiten und gut holländischen Dampfer, in See ging und nach einer glücklichen Fahrt von 14 Stunden in Rotterdam anlangte, wo ich im Hotel de Pébois unter den Bomjes dir diesen Brief zu schreiben das große Vergnügen habe. Im Laufe dieser Woche habe ich nun noch hier und in Amsterdam zu tun und gehe dann über Hull und Bradford nach Liverpool. Hoffentlich geht es dir wohl. Komplimente an alle. Mit herzlichem Gruße, dein Georg.